Ich glaube, das ist wahrscheinlich mit der Call, der am schlechtesten gealtert ist von allen Calls für diese Saison 2024. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist passiert, die 2024er F1 Season ist zum Ende gekommen. Und Perke, ich muss ganz ehrlich sagen, das Wochenende in Abu Dhabi, es hat mich so ein bisschen unsatisfied gelassen. Ja, es war an einigen Stellen spannend. Aber gerade wenn ich mir das, ich sag jetzt mal, finale F2-Rennen angucke oder auch einfach das F1-Rennen, selbst das F1-Rennen hat mich nicht zu 100% spannungstechnisch überzeugt und es hat mir irgendwie so ein, mir fehlt hier irgendwas, ich brauche hier noch irgendwas, so ein Gefühl hat das hinterlassen bei mir.
Ja, ich glaube, das hat allein gezeigt, ich konnte das Rennen leider nicht live gucken und ich habe dir nur geschrieben, ey, wie sieht's denn aus? War das krass, das Rennen? Lohnt es sich, das sich komplett nochmal anzugucken? Und du hast nur geschrieben, guck dir die Highlights an, guck dir vielleicht die letzten 20 Runden an. Das reicht und das hat mir schon alles gezeigt. Ich habe auch nicht das komplette Rennen geguckt. Ich habe das meiste gesehen des Rennens. Ich habe natürlich alles gesehen, worüber man reden muss. Ich habe natürlich das Ende nochmal gesehen, wo einige Eras zu. Ist die Mehrzahl von Eras?
Ehren? Das ist eine gute Frage, actually.
Weiß ich nicht, jedenfalls habe ich das mitgenommen, wie da einige Ehren zu Ende gegangen sind. Nee, ich als Deutschstudent muss das ja auch Gott sei Dank nicht wissen.
Nein, du doch nicht.
Das habe ich gesehen. Und es gibt natürlich auch einige Sachen, über die wir reden müssen. Du hast schon gesagt, das finale Formel-2-Rennen hat stattgefunden. Die F1 Academy hat ihren Champion gefunden. Die Formel 1 hat einen Konstrukteursweltmeister gefunden, einen zweiten in der Fahrer-WM gefunden. Über vieles gibt's zu reden. Ich würde ganz kurz noch den Samstag abhaken in Abu Dhabi der Formel 1, weil da gab es ein paar Überraschungen, die ich nur anschneiden möchte. Und zwar ist Valtteri Bottas ins Q3 gekommen im Sauber. Das finde ich nochmal schön, auch einen schönen Abschluss für ihn am Samstag. Der Sonntag war überhaupt nicht schön für Bottas, aber ein schöner Samstag nochmal für ihn im Sauber. Und das zeigt, dass es bei Sauber gerade in den letzten Wochen in die richtige Richtung ging, auch mit den Punkten von Joe, die er geholt hat. Genauso eine Überraschung war wahrscheinlich Hülkenberg, der das Auto im Qualifying auf P4 gestellt hat. Und die größte Überraschung, fast größer als die als Bottas, ist, Sergio Perez war auch mal wieder in Q3. Auch er hat es mal wieder geschafft und ist nicht in Q1 ausgeschieden. Das finde ich auch ganz schön, dass er in seinem vermeintlich letzten Rennen für Red Bull es geschafft hat, beide V-Cups tatsächlich zu outqualifying. Das ist auch mal ein Erfolgserlebnis, dass er nochmal mitnehmen kann, dass das Rennen für ihn nur eine oder zwei Runden gedauert hat. Das ist also erstmal mal beiseite. Der Samstag war, was das angeht, schon fast erfolgreich für Sergio Perez.
Ja, also für Perez ein gutes, gelungenes Wochenende, kann man sagen. ja, es war okay, ne? Also ich meine, sein Ergebnis im Rennen war jetzt nicht berauschend, aber da konnte er jetzt auch eher wenig für. Aber es passt zur Saison am Ende des Tages, ne? In 5 Jahren guckt keiner mehr darauf, was passiert ist. Du siehst da am Ende halt wieder ein DNF stehen. Und es passt einfach zur Saison, wie sie verlaufen ist, von Sergio Perez. Und ich bin auch zu wirklich 100% überzeugt, dass wir das Letzte von Sergio Perez gesehen haben. Ich glaube nicht, dass Red Bull in die neue Saison mit ihm gehen wird. Heute ist nämlich sogar, wenn ich mich nicht irre, D-Day für Sergio Perez, weil Red Bull heute mit ihm über, die Zukunft sprechen will, wie es denn weitergeht, was denn passiert. Und ich glaube nicht, dass es weitergehen wird. Es ist für Red Bull auch schon längst überfällig. Selbst Christian Horner hat ja jetzt im Nachhinein zugegeben, dass die frühen Vertragsverlängerungen vielleicht nicht so zielführend waren, wie man sie eigentlich geplant hatte. Und was ich aber auch wild finde, Perke, war das Zitat von Sergio Perez, dass er gesagt hat, naja, er ist nicht der einzige Grund, warum die Konstrukteurs-WM nicht in Red Bulls Richtung gegangen ist. Also sicherlich haben natürlich jetzt auch einige Upgrades nicht funktioniert und das Auto ist vielleicht nicht in die Richtung entwickelt worden, wie es hätte sein sollen. Aber für mich ist und bleibt Sergio Perez der tragende Faktor, warum Red Bull die Konstrukteurs-WM nicht gewonnen hat.
Ja, auf jeden Fall, wer soll sonst der Faktor sein? Max Verstappen, der Weltmeister wurde?
Im drittbesten Auto für einen Großteil der Saison.
Also ich glaube nicht, dass da ein anderer als Sergio Perez der Faktor war. Klar, das Auto ist nicht um ihn rumgebaut, das Auto ist um Max Verstappen rumgebaut. damit ist es eh für jeden anderen Fahrer schwer in diesem Auto wahrscheinlich, außer für einen, der ist heute einen Test gefahren, der hat gesagt, es liegt ihm das Auto, darüber reden wir gleich nochmal oder später. Aber ich denke, für jeden Fahrer ist es schwer, in diesen Red Bull zu steigen, der um Verstappen gebaut ist und so zu und gut zu performen oder so zu performen wie Verstappen. Aber es verlangt ja auch keiner, dass Perez so performt wie Verstappen. Man erwartet nur, dass er konstant in Q3 ist. Man erwartet, dass er konstant Punkte holt, konstant nicht zu schlechte Punkte, immer mal die McLaren und die Ferraris ärgern kann. Das schafft Perez nicht. Niemand erwartet, dass Perez da 6-7 Rennen die Saison gewinnt. Niemand erwartet das von ihm. Man erwartet nur gute Leistungen. Die bringt Perez überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum er jetzt versucht, noch die Schuld von sich wegzuschieben, weil jeder hat gesehen, dass es an Perez gelegen hat. Ja, klar, das Auto war nicht gut über lange Teile der Saison. Es gab viel Drama auch hinter den Kulissen. Gerade um die Führungspersönlichkeiten bei Red Bull gab es auch viel Drama. Es wurden Leute abgeworben von Red Bull. Klar, das sind alles Faktoren, warum Red Bull nicht so performt hat. Aber letztendlich auf der Strecke liegt es halt am Fahrer selbst, was man aus dem Auto holt, was man gebaut bekommt. Man sieht halt so eine riesen Lücke zwischen Verstappen und Perez, dass ich es einfach auch ein bisschen unverschämt finde, von Perez die Schuld so von sich wegzuschieben und sagen, ja, und zu sagen, ja, ich kann da nicht allein was für oder ich kann da nichts für, wenn ich sowas bekomme, hinter den Kulissen, bla bla bla. Hinter den Kulissen ist auf der Strecke scheißegal. Auf der Strecke bist du verantwortlich dafür zu performen. Auf der Strecke bekommst du Millionen im Jahr dafür zu performen. Da kann man nicht sagen, nö, meine Schuld ist es nicht. Also finde ich auch irgendwo eine Frechheit von Perez. Und wie du schon gesagt hast, das wird sein letztes Rennen für Red Bull wahrscheinlich in der ganzen Formel 1 gewesen sein. Vielleicht guckt sich ein Team wie Cadillac nochmal irgendwann Sergio Perez an, wenn man einen erfahrenen Fahrer haben will. Aber bei einem richtigen Top-Team wird das für ihn gewesen sein.
Ich möchte, Perke, auf das Thema hier, was ich jetzt anspreche, kommen wir ja nochmal in unseren kommenden Episoden zu sprechen. Aber Go-Kart-Paul war so nett und hat
Predictions
für die Saison 2024 nochmal rausgekramt gehabt. Und ich möchte nur ganz kurz eine Prediction von Perke zitieren für die Saison, nämlich: ein entspannter zweiter Platz in der WM für Sergio Perez und ein längerer WM-Kampf mit Max Verstappen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich mit der Call, der am schlechtesten gealtert ist von allen Calls für diese Saison 2024.
Naja, war keine gute Prediction. Gebe ich zu, da habe ich in eine Scheiße gegriffen. Ja, ist richtig. Ich habe believed in Sergio Perez und er hat mich Lügen gestraft. Er hat gesagt, nö, wenn du an mich glaubst, ich mach gar nichts hier auf der Strecke. Da hat er schön gezeigt, dass es nichts bringt, ans Gute zu glauben und dass man einfach realistisch bleiben muss. Habe ich nicht gemacht. Es gab noch andere bodenlose Predictions, auch von dir. Das werdet ihr auch noch hören, werden wir alles nochmal aufrollen. Es gibt eine Prediction, auf die ich sehr stolz bin, die wahr geworden ist. Deswegen, das werden wir aber alles nochmal durchgehen. Nächste Woche, übernächste Woche irgendwo dann so den Dreh, gehen wir nochmal darauf ein, was wir am Anfang der Saison gesagt haben, werten die ganze Saison nochmal aus. Das kommt alles noch. Also ein Recap und die Undercut Awards kommen dieses Jahr auch noch natürlich. Kommt alles noch. Nur nicht heute. Heute geht es nur um Abu Dhabi, aber alles wird noch kommen mit der Zeit.
Genau. Du sagst, dass Abu Dhabi ist das Thema. Dann lass uns doch auch bei Abu Dhabi ins Rennen mal einsteigen. Und zwar Turn 1, Lap 1, gab es einen kleinen Incident, ein Incident, weil Verstappen war involviert. Und ich bin gespannt, was deine Meinung hierzu ist, Perke. Weil ja, die Schuld lässt sich nur einem zuschreiben. Aber ich bin gespannt, wie doll du die Schuld bei dem einen siehst. Und ob du vielleicht nicht eher in Richtung Racing-Incident tendieren kannst.
Ja, also, du hast ja schon gesagt, die Schuld kann man nur zu einem Fahrer schieben. Das ist natürlich Max Verstappen, der am Ende die Schuld trägt dafür, dass sich beide drehen. Max Verstappen kann sich ja von seinem Dreher sogar noch relativ gut abfangen, steht perfekt wieder. Oscar Piastri hat es ein bisschen mehr erwischt dann bei dem Dreher. Wie gesagt, Schuld ist bei Max Verstappen. Am Ende muss man einiges beachten. Es war ein Unfall in der ersten Kurve, was normalerweise ein mildernder Umstand ist für die Stewards. Max Verstappen hatte einen sehr guten Start, Oscar Piastri eher weniger. Deswegen konnte Max Verstappen relativ einfach an ihn rankommen im Run auf die erste Kurve und dann gab es da halt die Lücke, die Oscar Piastri offen gelassen hat. die hat Max Verstappen gesehen, hat sich gedacht, ich werde es versuchen. Hat es am Ende nicht ganz geschafft, hat halt Oscar Piastri am Hinterrad erwischt, beide haben sich gedreht. Du hast es schon gesagt, ein Fahrer hat Schuld, Max Verstappen. Man kann dazu gehen, dass man sagt, das ist ein Rennunfall. Ich finde die 10 Sekunden völlig okay, die dafür gegeben wurden. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ey, normalerweise erste Kurveunfälle werden doch einfach durchgewunken manchmal. Wird einfach gesagt, jo, erste Runde, Rennunfall ist eh chaotisch passiert. Kann ich verstehen, wenn man es sagt, ich finde die 10 Sekunden komplett okay.
Rennunfall, finde ich, kann man in dem Fall nicht geben. Ja, es war zwar eine Lücke da und es gibt ja diesen Spruch, if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver, was ja Ayrton Senna gesagt hat. Aber das Ding ist, für mich war diese Lücke, die dort war, quasi nicht existent. Verstappen kennt die Strecke in- und auswendig und die erste Kurve ist relativ scharf, meiner Meinung nach. Und ja, Piastri hat die Tür slightly offen gelassen, aber am Ende des Tages, Verstappen kommt viel zu spät in diese Kurve rein. Er ist nicht mal ansatzweise fully alongside. Und für mich hat Verstappen da einfach nichts zu suchen, auch wenn es Turn 1, Lap 1 ist. Und daher sehe ich die Schuld eindeutig bei Max Verstappen. Bei dem Ausmaß der Strafe, 10 Sekunden, da kann man jetzt schon wieder argumentieren, finde ich, ob 10 Sekunden nicht zu hart ist, weil ich finde, die Stewards haben in letzter Zeit ganz schön zugelegt, was das Strafmaß angeht. Also auch dann im Endeffekt war es ja, dass Oscar Piastri hinten in Franco Colapinto reingedonnert ist. Ja, Colapinto hat eine Puncture davon gehabt. Da finde ich 10 Sekunden noch mehr angebracht als bei dem Ding zwischen Verstappen und Piastri. Aber ich finde, also die Stewards haben schon ordentlich zugelegt, was das Strafmaß angeht innerhalb der letzten paar Rennen.
Das auf jeden Fall, aber ich finde, man sollte da jetzt auch kein großes Fass aus dem Unfall machen. Verstappen hat seine Schuld direkt eingesehen. Verstappen hat sich nach dem Rennen
also direkt... Also nach dem Rennen. Im Rennen hat er erstmal schön geshit-talkt.
Ja, aber das ist doch, im Rennen bist du in den Emotionen drin, da kann man shit-talken. Das ist okay
aber für mich, wenn du es im Rennen einsiehst. Aber das war auch geil, Piastri dann so, Move of a World Champion, ha?
Ja, das fand ich auch lustig, aber Max Verstappen hat es eingesehen. Max Verstappen hat sich nach dem Rennen direkt bei Oscar Piastri entschuldigt. Deswegen... dass da manche jetzt ein Fass aufmachen. Ich habe da auch gesehen, die Reaktion von George Russell auf den Unfall und wie er dann nur gegrinst hat. Fand ich auch lustig, die Reaktion einfach zu sehen. Aber man sollte, wie gesagt, da jetzt kein Fass aufmachen, was natürlich viele machen, einfach weil es Max Verstappen ist, der in einem Unfall drin ist und der Schuld für einen Unfall ist. Das nehmen natürlich viele als Anlass dafür, Verstappen wieder zu shit-talken. Das ist klar, Max Verstappen wird immer viele Hater haben, einfach von wegen seiner Art auf der Strecke, gerade was den alten Max Verstappen angeht und weil viele sagen, er ändert sich nie. Aber wie gesagt, ich finde, das ist keine große Geschichte. Die beiden haben direkt nach dem Rennen gesagt, ist okay, er hat sich entschuldigt, bla bla bla, passt schon. Am Ende ist es auch für McLaren gut ausgegangen, weil das hätte ja auch richtig große Folgen noch für McLaren haben können im Kampf um die Konstrukteurswertung. Hat es auch nicht gehabt im Endeffekt, deswegen finde ich, mein Gott, so Unfälle passieren am Ende des Tages. Max Verstappen würde es, wenn er die Situation jetzt nochmal haben würde, wahrscheinlich nicht nochmal so machen. Passt schon.
Ja, ich glaube auch, ist jetzt nichts, also vor allem ist das Ausmaß vom Unfall jetzt auch bei weitem nicht so groß gewesen. Am Ende des Tages, McLaren ist immer noch Konstrukteursweltmeister geworden. Daher ist es jetzt im Endeffekt auch wurscht gewesen, ob Piastri da jetzt gedreht wurde oder nicht, wenn man sich jetzt wirklich nur das Endergebnis anguckt, weil Norris hat es ja als erster ins Ziel gebracht. Verstappen war eh schon Weltmeister. Also vom Ergebnis her hat sich rein gar nichts geändert dadurch. Aber klar, im Rennen an sich, shit happens. Und für die Shit, was da passiert ist, wurde Verstappen entsprechend bestraft. Aber Piastri hat ja selber im Interview danach gesagt, er hat sich ja selbst eigentlich dann komplett ins Ausgeschossen, als er dann Franco Colapinto hinten reingefahren ist. Also daher kann man das, glaube ich, ganz gut abhaken. So, ihr habt schon angesprochen, McLaren ist Konstrukteursweltmeister. Große Gratulation natürlich an McLaren. Es war abzusehen. Ich habe ja auch vor dem Wochenende gesagt, ich denke, es wird McLaren werden. Mein Delulu-Herz hat natürlich an Ferrari geglaubt. Ja, bisschen traurig bin ich. Aber natürlich, man hatte irgendwo auch die realistischen Erwartungen, dass McLaren das einfach macht.
Ja, am Ende über die Saison gesehen muss man auch sagen, es ist verdient. Klar, bei McLaren hat man einige fragwürdige Entscheidungen und schlechte Entscheidungen getroffen über das Jahr hinweg. Aber man hat auch über die meiste Strecke einfach das schnellste Auto gehabt. Und deswegen kann man schon sagen, als Team ist es irgendwo verdient. Charles Leclerc hat alles gegeben, um das zu verhindern. Ist von 19 auf 3 vorgefahren im Rennen. Ich meine, nach einer halben Runde war er schon auf 8. So, er hat in einer halben Runde 11 Plätze gut gemacht in der ersten halben Runde. Hat natürlich davon profitiert, dass sich einige Leute weggedreht haben, wie halt Max Verstappen, Oscar Piastri, wie zum Beispiel Sergio Perez, wofür dann auch Bottas eine 10-Sekunden-Strafe bekommen hat. Davon hat er natürlich profitiert, aber Charles Leclerc, überragendes Rennen gefahren, hat alles probiert, was in seiner Macht stand. So viel kannst du natürlich irgendwann nicht machen, wenn du von 19 startest. Ja, Sainz hat auch alles probiert, am Ende auf P2, 6 Sekunden hinter Lando Norris. Lando Norris, wie du schon gesagt hast, das Rennen gewonnen. Oscar Piastri hat auch nochmal einen Punkt beigesteuert, hat ja auch immer noch P10 geholt. Es war abzusehen, dass McLaren es machen wird. Wie gesagt, über die Saison gesehen verdient. Ich hätte es auch ein bisschen mehr wahrscheinlich Ferrari gewünscht, weil Ferrari ist einfach ein bisschen cooleres Team, finde ich. Einfach, weil der Name Ferrari für mich größer scheint als McLaren. Auch wenn McLaren auch ein unfassbarer Name ist. Klar, ich finde es geil, dass so zwei richtige Traditionsteams so gekämpft haben um den Titel. Am Ende ist es McLaren, am Ende ist es verdient gewesen. Norris hat das Rennen gewonnen, das heißt, Norris wird nächstes Jahr Weltmeister. Wenn man die Theorie betrachtet, weil seit 2015 wurde der Sieger von Abu Dhabi im nächsten Jahr immer Weltmeister. Das heißt, rein theoretisch ist nächstes Jahr Lando Norris dran. Wenn McLaren ihm das Auto wieder geben kann, halte ich es auch nicht komplett für ausgeschlossen, dass es Lando Norris nächstes Jahr wird. Das heißt, die Theorie kann auch nächstes Jahr bestehen bleiben. Aber ja, Glückwunsch an McLaren. Auch Glückwunsch zu Ferrari. Ganz ehrlich, immer noch geile Saison, die Ferrari abgeliefert hat, so lange im WM-Kampf zu bleiben. Hat wahrscheinlich vor der Saison auch niemand erwartet. Einfach gute Saison, passt schon, würde ich sagen.
So, jetzt bringe ich mal deine Bubble zum Platzen, indem ich nämlich sage, der Runner-Up hat die letzten 3 Jahre allerdings, der Runner-Up aus dem Championship hat im nächsten Jahr nicht mehr ein einziges Rennen gewonnen.
Das ist auch richtig, natürlich.
Also wenn man sich mal Hamilton 21 war Runner-Up, dann 22 nichts mehr gewonnen, dann Leclerc 22 Runner-Up, hat 23 nichts gewonnen, Perez Runner-Up 23, hat 24 jetzt nichts mehr gewonnen. Das heißt, laut der Reihenfolge müsste Lando Norris nächstes Jahr nicht ein einziges Rennen gewinnen. Aber mal gucken, wo sich das hin entwickelt.
Eine Serie wird auf jeden Fall reißen.
Ja, eine Serie wird auf jeden Fall reißen. Welche es ist, das werden wir sehen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Es ist ja sowieso jetzt das letzte Jahr unter den Regulations. Dann 26 wird ja sowieso alles neu gewürfelt. Und wir haben ja gesehen, wie doll das Ruder dann in eine Richtung ausschlagen kann. Gerade 2022 nach 21 auf einmal Red Bull richtig gut durchgekommen und auf einmal Mercedes richtig am Struggeln gewesen am Anfang. Also wer weiß, vielleicht sehen wir ja 2026 einen kompletten Shift und auf einmal, keine Ahnung, sehen wir einen Williams wieder auf dem Podium oder so. Ja, mal schauen, wird bestimmt lustig.
So sieht's aus, aber das war ja nicht die einzige Entscheidung. Also erstmal fände ich Williams auf Podium cool, dieses Fahrrad haben sie auf jeden Fall dafür, wenn sie gutes Auto haben, damit zu kämpfen. Aber wie gesagt, 26 nächstes Jahr ist das erstmal irrelevant. Der erste Platz der Konstrukteurs-WM war aber nicht der einzige Platz, der entschieden werden musste, sondern auch Platz 6. Und den hat sich Alpine gesichert vor Haas, dank eines erneut überragenden Pierre Gaslys, der in den letzten 5 Rennen einfach unfassbar gefahren ist. Der 5-Rennen-Stretch von Gasly jetzt, den er hatte, war richtig, richtig gut, was der geliefert hat. Einmal aufs Podium gefahren, dann mal P5 geholt, jetzt P7 geholt in Abu Dhabi. Unfassbare letzte Rennen ist er gefahren. Hätte man so wahrscheinlich auch nicht mehr erwartet bei Alpine, gerade nach dem Saisonstart, wo man mit Abstand das langsamste Auto im ganzen Grid war. Deswegen, Gasly hat den Karren noch mal aus dem Dreck gezogen, würde ich es nennen, und das bestmögliche Ergebnis für Alpine geholt. Würde die Saison, jetzt sage ich mal, noch 10, 15 Rennen dauern. Wer weiß, was noch für ein Gasly drin gewesen wäre, weil der ist in einer Form jetzt gerade. Halleluja, der wird sich denken, schade, dass die Saison vorbei ist und ich nicht weiterfahren kann. Aber auf Gasly und Alpine bin ich nächstes Jahr auch sehr, sehr gespannt.
Ja, nächstes Jahr wird, glaube ich, sowieso interessant. Wir haben unfassbar viele neue Fahrerpaarungen. Fahrerwechsel haben wir jetzt über die Winterpause hinweg. Also nächstes Jahr wird auf jeden Fall lustig und es wird auf jeden Fall auch sehr verwirrend sein, am Start von 2025 dann wirklich einfach die ganzen unterschiedlichen Namen bei komplett anderen Teams zu sehen. Allein Hamilton bei Ferrari wird natürlich schon der Hingucker werden. Und ich denke, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich denke, es wird auf jeden Fall sehr competitive werden nächstes Jahr. Und ich bin gespannt, ob wir mal wieder so eine wirklich, naja, unterschiedliche Saison sehen wie die hier, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde diese Saison wirklich als unterschiedlich bezeichnen, weil wir haben auf der einen Seite eine dominante Performance zum Beispiel von McLaren mal für ein paar Rennen gehabt, dann am Anfang von Red Bull. Ich meine, überleg mal, in Bahrain war es so, dass Max Verstappen 40 Sekunden vor dem Rest einfach ins Ziel gekommen ist. Es war ja komplett irre. Und dann ist es so unterschiedlich am Ende gewesen, weil Red Bull gar nicht mehr das beste Auto war, sondern wirklich nur noch drittbeste Kraft war. Und ich hoffe, wir kriegen so eine Saison auch nächstes Jahr wieder. Ich habe es irgendwie nicht so im Gefühl. Ich glaube, es wird nächstes Jahr nicht ganz so unterschiedlich, wie es dieses Jahr war. Aber ich glaube trotzdem, wir werden eine geile Saison bekommen. Und ich hatte es ja schon angesprochen, mit Hamilton und Mercedes werden wir nächstes Jahr nicht mehr reinstarten, weil Hamilton hatte jetzt sein letztes Rennen mit Mercedes in Abu Dhabi. Und er hatte sogar nach einem echt miserablen Qualifying, wo Toto Wolff auch wirklich stocksauer war, dass man das verbockt hat, aber nicht wegen Hamilton, sondern weil das Team das verbockt hat, hatte er ein echt, echt gutes Rennen, muss ich sagen.
Auf jeden Fall von P18 im Qualifying. Er ist am Ende von P16 gestartet, weil ein Leclerc noch eine Strafe bekommen hat, unter anderem. Ist er vorgefahren auf P4, hat das Rennen sogar vor George Russell beendet, hat damit den 3-Jahres-Stretch gegen George Russell jetzt auch gewonnen. Sie sind nämlich punktgleich ins letzte Rennen als Teamkollegen gegangen. Das heißt, in allen Rennen vor Abu Dhabi als Teamkollegen haben Hamilton und George Russell genau gleich viele Punkte geholt. Jetzt hat Hamilton das teaminterne Duell über die letzten 3 Jahre auch noch gewonnen gegen George Russell. Und er konnte seinen Move aus 2021, der bei Verstappen nicht geklappt hat, jetzt auch in der letzten Runde gegen George Russell vollenden. Außenrum in einer Kurve. War auch schön zu sehen. Das Rennen war des Abschieds würdig. Das Qualifying, wie du schon gesagt hast, nicht. Aber ich würde sagen, das Rennen war ein würdiger Abschied, so sich nochmal durchs Feld zu flügen. Ich glaube, das hat ihm auch nochmal richtig viel Spaß gemacht, viele Überholmanöver mitzunehmen. Ein schöner Abschied, würde ich sagen. Ein Podium hätte ich ihm persönlich auch nochmal gegönnt mit Mercedes. Am Ende wurde es das nicht, aber war, wie gesagt, ein schönes Rennen für ihn. Bin gespannt, was er nächstes Jahr machen wird, neben Charles Leclerc, weil dieses Fahrerduo Charles Leclerc und Lewis Hamilton, boah, ich glaube, da muss ich die Formel 1 richtig heiß anziehen.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Dann kommen wir zum Abschluss der Saison, zum Abschluss einer weiteren Saison, nämlich der Tippsaison, die wir nebenbei immer mitgeführt haben. Es ist vorbei. Das heißt, wir haben die finalen Results aus Kicktipp und F1 Fantasy. Ich würde mal mit F1 Fantasy einfach anfangen. Und da geht auf Platz 3 ans Ende dieser Saison Felix, auf 2 Peter, und den Sieg in F1 Fantasy schnappt sich Maurice. Es ist also so, die Top 3 sind komplett unverändert geblieben. Alles wie beim Alten vor Abu Dhabi.
Jawohl, in Kicktipp hat Abu Dhabi gewonnen, Iceman vor LNS Corp 3 und Thompson. Und insgesamt hat sich in den Top 3 auch nichts mehr geändert. Das heißt, auf P3 beendet die Saison Fossi-Bärchen, auf P2 Simon der Echte. Und gewonnen hat in Kicktipp dieses Jahr Nico. Herzlichen Glückwunsch an beide Sieger, eigentlich an alle Top 3. Herzlichen Glückwunsch, über eine ganze Saison da oben zu sein. Das ist schon eine Leistung, würde ich mal sagen.
Um allein die ganze Saison zu tippen, ist eine Leistung, die wir vielleicht nicht anerkennen sollten.
Das wollte ich gerade sagen, das über eine ganze Saison nicht einmal zu vergessen. Es ist eine Leistung, können wir drüber reden. Wir haben wahrscheinlich häufiger nicht getippt, als wir getippt haben. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Und ich bin gespannt auf nächstes Jahr, ob das irgendjemand vielleicht sogar verteidigen kann, ob man zeigen kann.
Ich würde gerade sagen, jetzt haben wir eventuelle Titelverteidiger hier, die nächstes Jahr ja wieder ran müssen. Und ich glaube, damit beantworten wir auch schon gleich die Frage. Ja, natürlich wird es auch nächstes Jahr wieder Tipprunden geben für die F1-Saison. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Vielleicht tippen wir ja. Perge, wer weiß, vielleicht sind wir ja sogar die Sieger nächstes Jahr, wenn wir das mal dran denken.
Das glaube ich nicht. Nein, ich glaube es auch nicht.
Ja, okay, gut. Haken wir das auch ab, das Unrealistische. Aber ja. Man kann ja träumen, wa?
Aber wer hätte gedacht, dass McLaren Konstrukteursweltmeister wird und nicht Red Bull vor der Saison?
Real Talk. Vielleicht haben wir dann auf einmal nächstes Jahr auch einfach Perke als F1 Fantasy Champion.
Ja, nee, wenn dann Kicktipp. F1 Fantasy bin ich nicht genug drin, um da zu wissen, wie man gewechselt und so weiter. Wenn dann Kicktipp. Das kann ich jetzt schon sagen.
Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt, Perke. Und zwar Fahrer der zweiten Saisonhälfte.
Jawohl. Ich habe mir überlegt, wer könnte. Wir haben ja einen Fahrer der ersten Saisonhälfte gekürt. Bei mir wurde es Charles Leclerc. Ich habe mir überlegt, Wer könnte Fahrer der zweiten Saisonhälfte werden? Ich habe mir drei Fahrer rausgesucht und zu allen dreien gibt es Pro und Kontras. Was spricht jetzt dafür, Fahrer der zweiten Saisonhälfte zu werden? Was dagegen? Ich habe zum einen wieder Charles Leclerc, der einfach weiterhin eine konstante Leistung gebracht hat, aber in Bezug auf die erste Saisonhälfte keine große Leistungssteigerung. Er hat einfach seine gute Leistung gehalten. Dann habe ich mir herausgesucht einen Pierre Gasly, wo man sagen muss, die letzten 5 Rennen waren Weltklasse, die er gefahren ist. Aber inwieweit überschatten die letzten 5 Rennen den Rest der Saison, weil die komplette Saisonhälfte war nicht auf diesem Niveau der letzten 5 Rennen. Und den dritten Fahrer, den ich mir herausgesucht habe, ist Fernando Alonso, weil er einfach auch unterm Radar mit Aston Martin, weil Aston Martin hatte dieses Jahr niemand richtig auf dem Radar, eine konstant richtig gute Saison gefahren ist, jedes Rennen eigentlich in den Punkten gewesen ist. Da fehlt mir aber dieser Ausschlag nach oben mal, dieses richtig gute Ergebnis, was halt dann bei Gasly mal mit P3 oder P5 gab. Das gab es bei Fernando Alonso halt überhaupt nicht. Deswegen, das sind meine drei Kandidaten. Am Ende würde ich aber wahrscheinlich wieder mit Charles Leclerc gehen, weil er unfassbar konstant war, einfach das, was er in der ersten Saisonhälfte gemacht hat, einfach weitergemacht hat. Deswegen würde ich sagen, ist das mein Fahrer der zweiten Saisonhälfte. Wer es kombinieren kann, wenn das auch mein Fahrer der zweiten Saisonhälfte war, wird es wahrscheinlich auch in der Award-Folge mein Fahrer des Jahres werden. Da muss ich jetzt nicht viel um heißen Brei rumreden. Aber Charles Leclerc für mich der Fahrer der zweiten Saisonhälfte.
Also jeder hat ja das Recht auf seine eigene Meinung, aber jeder, der diese Saison jemand anderes als einen Max Verstappen als Fahrer der Saison nimmt, ist für mich out of their mind, weil allein die zweite Saisonhälfte zeigt, warum Max Verstappen einfach dieses Jahr der beste Fahrer war. Er hat einfach in der zweiten Hälfte nicht das Auto gehabt und hat es trotzdem geschafft, sich bei einem unfassbar starken McLaren mit Lando Norris, der unfassbar stark war, und auch einem Piastri, der da war, gerade auch dann zwischenzeitlich Ferrari und sogar manchmal Mercedes, guck dir Belgien an, er hat es trotzdem geschafft, seit Miami im Vergleich zum Zeitpunkt, wo er dann Weltmeister wurde, nur was waren es, einen Punkt zu verlieren, wenn ich mich nicht irre, hat dann in Katar sogar auch nochmal gewonnen, da wurde der Red Bull ja zum Glück dann ein bisschen mehr competitive, da war dann zum Glück auch noch die Strafe und alles, aber am Ende des Tages, Max Verstappen hatte über den Großteil der Saison nicht das beste Auto, ist trotzdem Weltmeister geworden und das mit einem Abstand, der einfach nur impressive ist. Für mich ist das Thema ganz klipp und klar, Fahrer der Saison und der zweiten Saisonhälfte auf jeden Fall Max Verstappen.
Ja, das kann ich auch komplett verstehen. Finde ich jetzt keine schlechte Wahl, finde ich eine sehr legitime Wahl, um ehrlich zu sein.
Und vielleicht müsste man auch noch Nico Hülkenberg irgendwo damit reinschmeißen, was der Mann in diesem Haas gemacht hat, diese Saison ist unglaublich.
Ja, das wäre dann für mich so ein Pick wie, für, keine Ahnung, wenn man eine Kategorie Überraschung der Saison hat, dann vielleicht Nico Hülkenberg reinwerfen, weil von diesem Haas haben wir ja wirklich gar nichts erwartet vor der Saison.
Ja, und wir dachten, der wird einfach clean Zehnter, weil Haas auch selbst einfach davon ausgegangen sind, dass sie Zehnter werden, also.
Ja, deswegen, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Überraschung, aber Fahrer der zweiten Saisonhälfte ist er für mich nicht, muss ich ganz
ehrlich sagen. Nee, aber grundsätzlich über die gesamte Saison unfassbar, was der Mann gemacht hat.
Selbstverständlich, das war eine richtig, richtig gute Saison, die Nico Hülkenberg gefahren ist. Da wollte ich ihm jetzt nichts wegnehmen. Es war eine sehr, sehr gute Saison von ihm. Und wenn ich jetzt bei Sky wäre, würde ich ihn zum Fahrer der Saison machen. Aber wir sind nicht bei Sky, wir sind kein Kommentatoren-Duo da, dass wir sagen können, Nico Hülkenberg ist der Beste. Aber er ist eine unfassbar geile Saison gefahren. Das auf jeden Fall.
Na, noch sind wir selbst noch nicht auf Sky zu hören, aber wir wurden ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt bei Sky in den letzten Tagen.
Ja, in der Formel 2, in der F1 Academy werden wir immer mal so wieder reingeworfen. Das ist ganz schön zu hören.
Das ist sehr schön zu hören. Da wurde, Tim Tramnitz hat ja schön kommentiert, da wurde ein paar Mal der Name Undercut Podcast gedroppt. Ah, das hat mich sehr gefreut.
Ja, und da sind wir auch gleich beim Thema Formel 2. Denn die Formel 2 hatte natürlich neben der Formel 1 auch ihr letzte Saisonrennen. Und wir sind mit einem richtig geilen Showdown reingegangen. Es war die Frage Hadja oder Bortoleto. Du hast vor dem Rennwochenende gesagt, Bortoleto wird's. Ich habe gesagt, Hadja wird's. Am Ende solltest du Recht behalten. Besonders wegen dem Feature Race. Das Sprintrennen war jetzt auch nicht gut für Isaac Hadja. Auf gar keinen Fall. Da wurde er Fünfter, während Bortoleto Zweiter wurde. Pep Marti hat das Rennen gewonnen, womit er der 18. Rennsieger war in der Formel 2 dieses Jahr.
Es ist irre, es ist komplett irre.
Finde ich auch eine verrückte Zahl. Aber im Feature Race hatte sich Isaac Hadja ordentlich verbaut. Denn, willst du erklären, warum kurz?
Ach, mach du ruhig, du bist gerade dabei.
Alles klar, denn er ist beim Start ist er nicht weggekommen. Er ist in Antistoll gekommen und ist einfach nicht von der Stelle gekommen. Deswegen war das Rennen nach dem Start eigentlich schon entschieden. Das WM-Rennen war entschieden. Nach der ersten Runde war klar, jo, Bortoleto wird's, Hadja wird da keine Chance haben. Ein bisschen schade, dass uns dieser Showdown im Feature Race vielleicht genommen wurde und Hadja jetzt so ein 19. wurde. Aber am Ende ist es auch ein verdienter Titel. Am Ende war Bortoleto wahrscheinlich über die ganze Saison gesehen der konstantere Fahrer. Bei Hadja hatten wir immer mal wieder diese Ausreißer nach oben, aber auch diese Ausreißer nach unten, wie wir jetzt auch in diesem Feature Race hatten. Und deswegen geht der Titel wahrscheinlich verdient an Bortoleto.
Ja, am Ende des Tages, beide haben eine unfassbare Saison gehabt. Also verdient ist es auf jeden Fall. Klar, Hadja war in manchen Szenarien auch wirklich unlucky über die Saison hinweg. Also es war jetzt nicht nur, dass er jetzt in Abu Dhabi Pech hatte. Er hatte ja auch wirklich teilweise Wochenenden, guck dir allein Monza an, Doppel-Null Punkte. Also da war sicherlich auch viel Pech für Hadja mit dabei. Aber am Ende des Tages, he's only got to blame himself, weißt du? Er ist selbst schuld. Klar, manchmal sind Sachen auch so, dass du nicht oder keinen Einfluss darauf hast. Aber im Motorsport sind halt Glück und Pech sehr nah beieinander. Und ich glaube, da können dir mehrere Leute wahrscheinlich ein Lied von singen aus dem Motorsport. Aber
Felipe Massa.
Ja, Felipe Massa. Ja, das trifft es wahrscheinlich schon perfekt. Am Ende des Tages, beide sind eine unfassbar gute Saison gefahren. Beide fahren nächstes Jahr Formel 1. Was wollen sie?
Wahrscheinlich.
Ganz ehrlich.
Wahrscheinlich. Einen ja, haben wir erst confirmed.
Ganz ehrlich. Hadja, wie Hadja das in dieser Pressekonferenz gesagt hat. Der Mann hat wirklich gesagt, naja, also wirklich, ich kann es ja jetzt nicht sagen, weil dann ist es ja, weil es ist ja noch nicht confirmed, deshalb kann ich es jetzt nicht bestätigen. Und ihr wisst ja dann, was Sache ist, wenn ich jetzt irgendwas sage. So hat der geredet in dieser Pressekonferenz. Weißt
ja, ich gehe auch davon aus, dass er in der Formel 1 fahren wird, aber offiziell ist nur Bortoleto confirmed.
Ja, dann ist es halt Undercut confirmed.
Undercut confirmed, also Hadja nächstes Jahr bei V-Cup. Das ist okay für mich. Aber um das auch nochmal abzurunden, gewonnen hat das Feature Race dann Joshua Dirksen. Coole Nation nochmal ganz oben. Paraguay finde ich sehr cool. Ich mag es, irgendwie kuriosere Nationen ganz oben zu sehen. Paraguay auf 1 im Feature Race finde ich dann ganz schön. Bortoleto auf 2 und Richard Verschoor hat das Feature Race auf 3 beendet, während Hadja halt auf 19 war. So, haben wir Formel 2 auch abgehakt, würde ich sagen. Die F1 Academy hat jetzt auch einen Champion gefunden. Relativ wenig überraschend ist es Abby Pulling geworden, die 2 von 3 Rennen in Abu Dhabi mal wieder gewonnen hat. Also Business as usual von Abby Pulling. Ich glaube, darüber müssen wir auch nicht zu viel sagen, weil es war ja eigentlich schon vor dem Rennwochenende klar, Pulling wird's. Kurz vor dem Wochenende war sie es ja schon mal, wurde ihr wieder weggenommen. Haben wir vor dem Rennwochenende nochmal besprochen. Abby Pulling hat die F1 Academy jetzt endgültig gewonnen.
Ja, du, was Kleines würde ich trotzdem noch zu sagen. Ich habe tatsächlich an dem Wochenende einmal ganz kurz reingeschaut für 5 Minuten in das Rennen. Und wirklich, ich hab den Livestream angemacht bei F1 TV und es war einfach Chaos. Ne? Ich habe mir so gedacht, was zum Henker passiert hier? Innerhalb dieser 3-4 Minuten, die ich gesehen habe, haben sich Leute berührt, sind hinten aufeinander raufgefahren, Autos haben sich gedreht. Ich dachte wirklich, ich habe in dem Moment, keine Ahnung, ein Kinderkartrennen gesehen oder irgendwas. So viel Shit ist da passiert, so viele Autos wurden gedreht. Es war verrückt. Also ich habe ja schon F1 Academy-Rennen die Saison geguckt, die ich auch wirklich sehr enjoyed habe. Aber in diesen 5 Minuten dachte ich, was zum Henker passiert hier? Also das war komplett irre.
Das hört sich doch gut an.
Mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Die F1 Academy expandet ja auf 18 Autos, wenn ich mich nicht irre, fürs nächste Jahr, wodurch mehr Leute reinkommen. Ja, und die F1 Academy braucht halt immer noch dieses einfache Auto-Upgrade, ne? Also die müssen einfach mal gucken, dass die ein bisschen mehr Leistung da in die Autos reinkriegen, ein bisschen schnellere Autos machen, ein bisschen stärkere Autos machen, weil das, was ich in Abu Dhabi gesehen habe, vielleicht war Abu Dhabi jetzt auch nicht die beste Strecke dafür, aber ich fand es nicht so geil zum Zugucken. Wie gesagt, ich habe auch F1 Academy-Rennen die Saison geguckt, die ich geil fand. Aber in Abu Dhabi hat es irgendwie nicht gebockt, die paar Minuten, die ich geguckt habe.
Schade. Ja, wie du gesagt hast, vielleicht wird es ja nächstes Jahr was mit mehr Autos, mit vielleicht, also auf jeden Fall ja offensichtlich dann, wenn mehr Autos und mehr Fahrerinnen.
Allein, dass das DRS fehlt, ist schon ein Riesenproblem, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine große Sache, die fehlt. Ich habe letztens einen TikTok gesehen, nicht über die F1 Academy, aber wo du gerade das DRS angesprochen hast. Wie verrückt waren eigentlich die Zeiten, als man außerhalb vom Rennen, also wenn man im Training war oder im Qualifying, das DRS benutzen konnte, wo man wollte. Was waren das für verrückte Zeiten?
So.
Das waren schon interessant. Da habe ich letztens noch einen TikTok drüber gesehen, da habe ich auch gedacht, verrückte Zeiten, wenn du da einfach aus der letzten Kurve raus schon das DRS anknallen kannst. So letzte Kurve Spanien, diese langgezogene, da schon das DRS anknallen kannst. Es waren aber schon krass, interessante Zeiten.
Ist aber krass, weil das DRS ja eigentlich in Kurven dafür sorgt, dass es instabil wird, das Auto, oder?
Ja, aber beim Kurvenausgang oder bei sehr, sehr schnellen Kurven hat man schon mal das DRS angemacht. Finde ich interessant. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt zurück, aber das hat mich irgendwie zurückerinnert, was es nicht alles gab schon mal in der Formel 1 und was dann mal abgeschafft wurde. Das ist mir nur eingefallen, wo du gerade das DRS erwähnt hast. So, F1 Academy auch abgehakt. Jetzt kommen wir zu den normalen News der Woche. Und da ist eine News zum Beispiel Ferrari. Denn Ferrari hat bestätigt, dass man Cadillac mit Motoren beliefern möchte oder wird, wenn sie denn endgültig in die Formel 1 aufgenommen wurden. Denn offiziell sind sie ja noch nicht komplett aufgenommen. Es gibt nur eine vorläufige Aufnahme, sag ich mal, oder eine vorläufige, eine vorläufige Vereinbarung.
Und deswegen, ich glaube, Einigung kommt's am besten.
Ja, oder so. Deswegen komplett offiziell ist es noch nicht, aber man kann, wie gesagt, davon ausgehen, dass es offiziell wird. Und das ist ja schon halboffiziell, sage ich mal. Deswegen Ferrari wird, wie schon lange eigentlich gerüchtet, Cadillac mit Motoren beliefern. Jetzt wurde es einfach nur offiziell von Ferrari bestätigt.
Genau, ab 2026 das Ganze wird ein Multi-Year-Contract sein, also über mehrere Jahre laufen. War ja auch schon, gerüchtelt worden, bis dann tatsächlich irgendwann GM dann selbst einsteigen wird als Motorenlieferant. Und dann war ja im Raum, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, 2028 oder 2030, genau, ja, irgendwie in dem Dreh. Bis dahin wird das dann auf jeden Fall erstmal von Ferrari gemacht werden. Und jetzt steht ja sogar, wenn man die Gerüchteküche oder der Gerüchteküche trauen darf, ja sogar aktuell im Raum, dass noch ein 12. Team in die Formel 1 eventuell reinkommen kann. Also auch da bleibt die Gerüchteküche heiß und spannend. Ich bin ganz ehrlich, bring it on, gebt mir ein 12. Team. Ich bin ready dafür. Ist wieder mehr Chancen für junge Fahrer, in die Formel 1 zu kommen. Und ich wäre definitiv down dafür. Obwohl man dann, finde ich, bei 24 Fahrern, finde ich persönlich, die Punktetabelle neu machen müsste. Ich finde, dann sollte man mindestens bis zu den Top 12 gehen mit Punkten. Weil dann hast du einfach, weißt du, dann ist es wieder so die Hälfte von dem, was es ist. Jetzt hast du 20, jetzt ist es Top 10, dann hättest du 24, dann machst du einfach Top 12, weißt du, das würde besser passen, finde ich.
Ja, da bin ich komplett deiner Meinung. Je mehr Autos, desto mehr Punkte muss man natürlich vergeben. Dann muss
es
man
ist gucken, halt auch mehr Ansporn einfach für die Teams und Fahrer, damit sie nicht um nichts fahren, weißt du?
Auf jeden Fall, ich finde das auch ein Ansatz, den man auf jeden Fall angehen muss. Es wurde ja schon oft gerüchtet, ob man die Punkte vielleicht sogar jetzt mit 20 Autos schon anpasst und dass mehr Leute oder mehr Teams mehr Fahrerpunkte bekommen. Wenn mehr Autos kommen, muss man das eigentlich machen. Da führt für mich kein Weg drumrum. Worum auch kein Weg führt, dass wir darüber reden, sind Testfahrten. Der letzte Test des Jahres hat heute stattgefunden. Heute, Dienstag, 10. Dezember, waren Testfahrten. Jedes Team der Formel 1 konnte zwei Autos auf die Strecke schicken. Einen fürs Young Driver Testing und ein Auto für die Reifentests für 2025. Ich möchte kurz mal sagen, wer für welche Teams gefahren ist. Für McLaren sind gefahren Lando Norris, Oscar Piastri und Pato O'Ward. Das heißt, es können auch mehrere Fahrer fahren, aber es dürfen immer nur zwei Autos fahren. Fahrer dürfen sich natürlich abwechseln. Für Ferrari sind gefahren Charles Leclerc, Arthur Leclerc und Fuoco. Für Red Bull sind gefahren Yuki Tsunoda und Isaac Hadjar. Für Mercedes waren es George Russell, Antonelli und Frederik Vesti. Für Aston Martin, Drugovic und Crawford. Für Alpine, Duan und Paul Aaron, für Haas, Ocon und Hirakawa, für Vicarb, Lawson und Iwasa, für Williams, Sainz und Browning und für Sauber sind gefahren Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto. Das sind die Fahrer, die da waren. Es gibt auch schon einige Erkenntnisse, nämlich der neue Reifen, den Pirelli bringen möchte für 2025, funktioniert so ganz und gar nicht. Das ist der neue extrem weiche Reifen, der neue C6-Reifen, der nicht mal eine Runde bei Renntempo durchhält, der in Sektor 3 schon so abgebaut hat, dass man keine schnelle Runde fahren konnte. Das ist ein Reifen, den man zu Stadtkursen bringen wollte, also Monaco, Kanada, Baku. Zu solchen Strecken würde man den Reifen bringen. Der Reifen
funktioniert. Es gibt mir Hypersoft-Vibes irgendwie, ne?
Ja, und der Reifen funktioniert überhaupt nicht. Wie die Teams schon sagen, der ist schon im dritten Sektor, wenn man eine Runde im vollen Renntempo gefahren ist, ist er so überhitzt, dass da gar nichts mehr möglich war im dritten Sektor. Das heißt, da muss Pirelli noch mal ran, um den wirklich bringen zu können. Aber ist ja gut, dass man die Tests hat, so weiß man es jetzt schon. Dann kann man es bei den Testfahrten vor der Saison noch mal ausprobieren. Wenn es nicht klappt, bringt man die einfach gar nicht. Wenn es klappt, gut. Aber so weiß man jetzt schon mal, woran man über den Winter hinweg arbeiten muss.
Ja, klingt doch erstmal ganz solide. Du hast es schon angesprochen, Yuki Tsunoda hat im Red Bull gesessen für die Testfahrten mit Isaac Hadjar. Jetzt ist noch das Thema offen, dass wir immer noch nicht wissen, wer diesen zweiten Red Bull-Sitz haben wird. Zu 99,99999% ist es nicht Sergio Perez. Jetzt bleibt aber die Frage bestehen, wird es Yuki Tsunoda oder wird es Liam Lawson? Aktueller Favorit für den Sitz ist noch Liam Lawson, obwohl er keinen Postseason-Test jetzt mit Red Bull hatte. Ich habe auch die Befürchtung, dass es tatsächlich Liam Lawson sein wird.
Befürchtung? Und dass, du sagst Befürchtung,
Moment. Ja, die Befürchtung, weil ich Moment weiß, mal, dass du dann enttäuscht sein wirst.
Ich werde unfassbar enttäuscht sein, ja. Ohne Ende werde ich enttäuscht sein. Ich mache mir jetzt, also Yuki Tsunoda bekommt diesen, also ich würde schon mal nicht verstehen, sich für Liam Lawson zu entscheiden und ihn jetzt und jetzt Liam Lawson nicht im Red Bull testen zu lassen. Fände ich erstmal schon eine komische Entscheidung.
Dann wird Yuki passieren.
Tsunoda jetzt
fahren ist eine lassen. Klassische Red Bull-Entscheidung, so ein
ja, Schwachsinn. Ja, checke ich aber schon nicht, das ist schon das Erste.
Und ja, Yuki aber es ist eine Average Red Bull-Entscheidung.
Ja, wahrscheinlich schon. Und Yuki Tsunoda wurde natürlich auch nach den Testfahrten jetzt gefragt, ey, wie fandest du es denn im Red Bull, wie war das Auto? Und er hat gesagt, ja, natürlich, komplett anderes Auto. Das ist komplett anders als der V-Carb, der Red Bull. Aber er hat auch gesagt, das, was er bis jetzt bei den Testfahrten spüren konnte, passt perfekt auf seinen Fahrstil auch. Das Auto ist super für seinen Fahrstil. Das ist, Mann, Yuki Tsunoda.
Ja, aber Perkel, jetzt kurbel ich dich gleich mal ein bisschen zurück. Da kannst ja,
natürlich
ja
wird er es sagen,
ehrlich weil hinterfragen.
Er möchte. Natürlich,
genau, ob
natürlich
das jetzt wird er überhaupt sagen, das hätte so stimmt Lawson in dem auch Ausmaß.
Also das hätte Liam Lawson auch gesagt, ja,
weil man genau, das glaube ich auch. Weil im Endeffekt, du willst ja auch natürlich medial dann natürlich nach draußen ein bisschen Druck auf Red Bull machen. Ey, auf das Auto Fall. Passt perfekt zu mir, jetzt stellt mich endlich ein, ihr Säcke.
Mann, ich möchte Tsunoda in diesem Red Bull sehen. Ich fände es so verdient. Auch den Head-to-Head-Vergleich habe ich mir auch mal angeguckt. Zwischen Yuki Tsunoda und Liam Lawson, seit Liam Lawson wieder in der Formel 1 ist. Klar, möchte ich noch dazu sagen, du kannst nicht erwarten, dass Liam Lawson in diesen V-Cup springt und Yuki Tsunoda besiegt. Das hat keiner von Liam Lawson erwartet. Das wäre
obwohl er es nice dafür echt gut gemacht hat. Also.
Er hat es gut gemacht, aber alles andere als ein teaminterner Sieg von Yuki Tsunoda wäre schon eine Überraschung gewesen, weil Yuki Tsunoda halt schon seit Ewigkeiten in diesem Auto fährt.
Wie ist es denn ausgegangen?
Yuki Tsunoda hat jedes Qualifying gewonnen gegen Liam Lawson. Er wurde nicht ein einziges Mal outqualified von ihm. In den Sprints steht es 2-1 für Liam Lawson. Und in den Rennen hat Yuki Tsunoda 4-2 gewonnen. Das heißt, zwei
Drittel. Das finde ich krass, weil das wirkt, also hat nicht so doll gewirkt, finde ich. Weil, also, das ist mir jedenfalls ein bisschen aufgefallen. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr drauf geachtet, als das normalerweise sonst der Fall ist. Lawson wurde ganz schön oder hatte ganz schön oft Pech, sage ich mal.
Ja.
Aber da sind wir wieder beim Punkt, was wir auch bei Hadjar gesagt haben. Pech und Glück sind halt sehr nah beieinander im Motorsport. Und am Ende des Tages kommt es aufs Ergebnis drauf an, wie es auch bei Perez ist. Aber ja, also jetzt so, wenn ich so die Zahl höre, finde ich, klingt das krasser, als es sich angefühlt hat.
Auf jeden Fall, vor allem, wenn man bedenkt, auf die kurze Distanz hat Tsunoda Lawson jetzt deutlicher geschlagen, als das mit Ricardo vorher gemacht hat. Weil das Sprintduell gegen Ricardo hat er auch verloren. Und Ricardo hat er nur 9-8 in den Rennen geschlagen. Das heißt, auf dem Papier war es in einer kürzeren Distanz deutlicher gegen Liam Lawson als gegen Daniel Ricciardo. Wie gesagt, es ist logisch, oder Yuki Tsunoda musste dieses Duell gewinnen, weil Liam Lawson ist neu in dieses Auto gesprungen. Klar, er kannte das schon irgendwie. Er ist auch letztes Jahr schon für V-Cup gefahren. Aber alles andere als ein teaminterner Sieg für Yuki Tsunoda wäre für mich jedenfalls eine Überraschung gewesen, einfach weil Yuki Tsunoda das Auto mittlerweile in- und auswendig kennt. Deswegen würde ich auch sagen, ist das immer noch eine respektable Leistung von Liam Lawson, diesen 6 Rennen immerhin 2 gegen Yuki Tsunoda zu gewinnen, im Sprintduell vorne zu liegen, finde ich immer noch eine respektable Leistung. Trotzdem wird mich niemand davon wegbringen, dass Yuki Tsunoda diesen Sitz mehr verdient bei Red Bull. Stand jetzt, in 1-2 Jahren werde ich das wahrscheinlich auch anders sehen, wenn Liam Lawson konstant weiter Formel 1 fährt, weil Lawson immer noch größeres Potenzial hat als Yuki Tsunoda. Das bestreite ich gar nicht. Aber ich will nur sagen, Stand jetzt hat für mich Yuki Tsunoda einfach viel mehr verdient als Liam Lawson.
So, Und das sieht Red Bull anders, das sage ich dir.
Das sieht Red Bull scheinbar anders, ja. Das sehen sie leider anders. Leider ist Lawson der Favorit auf diesen Sitz bei Red Bull.
Und ich verstehe nicht, warum. Ich glaube, da wird auch nichts anderes passieren mehr. Also das Ding ist durch, gehe ich von aus.
Ja, same, man wird einfach plump auf das Potenzial gucken, der Fahrer gucken, wer hat wirklich mehr Potenzial long-term für uns Weltmeisterschaften zu holen, wenn es Max Verstappen nicht mehr macht oder wenn Max Verstappen zurücktritt, weil Max Verstappen wird ja jetzt auch Vater, das haben wir noch gar nicht angesprochen, Max Verstappen wird Vater. Er hat selbst mal gesagt, wenn er Vater wird, will er eigentlich nicht mehr Formel 1 fahren, da ist er jetzt natürlich schon wieder zurückgerudert, hat gesagt, vielleicht hole ich mir ja, keine Ahnung, noch Penalty Points ab, dass ich mal ein Wochenende Pause habe. Aber er ist ja jetzt schon sowas wie ein Bonus-Dad, hat er ja auch schon gesagt. Und er will auf jeden Fall weiter Formel 1 fahren. Das hat er schon in Interviews gesagt. Er wird jetzt nicht den Nico Rosberg pullen, was manche schon vermutet haben. Aber irgendwann wird Max Verstappen aufhören zu fahren. Und da muss man gucken, mit wem haben wir long-term mehr Chancen, die WM zu gewinnen. Wahrscheinlich ist es Lawson und nicht Tsunoda. Da stimme ich dann Red Bull zu. Aber ich wäre jetzt trotzdem bei Tsunoda, den ich befördern würde, wäre ich in der Rolle, das entscheiden zu dürfen. Ja. Aber darüber habe ich auch schon oft genug geredet. Das ist
ja, ich glaube, das Thema haben wir durchgekaut und ich glaube, jeder kennt auch inzwischen unsere Meinung dazu. Beenden wir die Episode noch mit einem kleinen Fun-Fact. Max Verstappen darf seine Pressekonferenz Sozialstrafe aus Singapur jetzt in Ruanda erfüllen. Nämlich in Ruanda ist die FIA Prize-Giving Ceremony, wenn ich mich nicht irre.
Genau, am 13.12. ist die in Ruanda.
Auch sehr wild, dass das in freaking Ruanda passiert, aber hey, okay, interesting. Aber ja, da wird Max Verstappen jetzt sein Public Service machen dürfen und dann ist das Thema abgehakt. Sehr gut,
genau. Perge,
das war's dann. Dann sind wir am Ende. Wir haben jetzt für die nächste Zeit schon mal ein bisschen durchgeplant. Jetzt planen wir aktuell am 16., also kommenden Montag, eine neue What-If-Folge rauszubringen. Thema werden wir natürlich wieder nicht verraten vorher. Dann am 19. die Undercut Season Awards und dann am 23. kann ich auch jetzt schon ankündigen, das wird die letzte Folge von Undercut in 2024 werden. Das wird nämlich ganz simpel der 2024er Season Recap, Year in Review. Und dann wird erst am 9. Januar wieder eine Episode kommen, weil ich bin nicht da, ich bin in Australien über Weihnachten und Neujahr dann. Deshalb ist das schon mal nicht möglich, überhaupt was aufzunehmen. Und dann starten wir am 9. Januar in Season 3 von Undercut rein. 2025 wird dann da sein. Genau, Perke, ich bedanke mich wie immer für diese Episode bei dir. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Wir sind dieses Jahr unfassbar weit gekommen, was Bewertungen angeht. Wir stehen jetzt bei über 800 Stück auf Spotify und sind immer noch 4,9 rated. Also ein riesiges Dankeschön an jeden, der eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Es ist wirklich unfassbar schön, das zu sehen. Und es bedeutet uns wirklich die Welt, dass der Podcast bei euch so gut ankommt. Also ein großes Dankeschön an alle Zuhörer aus diesem Jahr und dem letzten natürlich. Und ich hoffe, ihr seid gespannt aufs nächste Jahr. Aber wir haben ja noch 3 Episoden, bevor ich hier jetzt anfange, ewig rumzuschwärmen. Ne? Wir hören uns am Montag zu What If wieder. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.